Mein Gast ist heute der Physiker Ferenc Krauss, der im vergangenen Jahr 2023 den Nobelpreis für Physik bekam. Der Anruf aus Stockholm, war das der aufregendste Tag in Ihrem Leben oder gab es da auch andere, vielleicht noch wichtigere Momente?
Das war mit großem Abstand der aufregendste Tag.
Zu Gast bei Jan Turczynski.
Ferenc Krauss, Physik-Nobelpreisträger.
Und dazu muss man sagen, Herr Krauss, Sie wurden ja schon ganz schön viele Jahre gehandelt als potenzieller Nobelpreisträger. Sie standen auf der Liste, ich kann mich wirklich schon erinnern, vor 10 Jahren sagten Kollegen, ja, könnte schon sein, dass wir da raus müssen nach Garching, Professor Krauss. Also das heißt, Sie waren quasi gelistet und trotzdem waren Sie überrascht?
Ich war sehr überrascht aus verschiedenen Gründen. Erstens, in den letzten Jahren haben sich Nobelpreise auf unserem Gebiet oder auf Gebieten sehr nahe unserem Gebiet gehäuft. 2018 und vorletztes Jahr, also 2022, da waren jeweils Leser im Spiel. Einerseits, andererseits auf unserem Gebiet hat letztes Jahr, 2 Monate vor der Verkündung, ein Nobel-Symposium statt. Und bekanntlich ist so ein Symposium dazu da, dass die Akademie auslotet, welche Gebiete eventuell potenziell in Frage kämen. In der Regel vergehen viele Jahre zwischen einem solchen Symposium und einer möglichen denkbaren Preisverleihung. Also daher aus verschiedenen Gründen, das kam völlig unerwartet.
Sie haben gedacht, Sie sind einfach noch nicht dran. Aber der Anruf kam und er kam in einem witzigen Moment, denn das Max-Planck-Institut, dessen Direktor Sie sind, Quantenoptik in Garching, das hatte Tag der offenen Tür an jenem Tag, als das bekannt gegeben war. Das heißt, bei Ihnen war Tumult eigentlich im Haus, das Haus war voll.
Das ist richtig. Ich saß noch in Pyjama zu Hause und habe ein paar Folien vorbereitet für die geplanten Lab-Tours, die ich für die Öffentlichkeit machen wollte, und war gerade dabei, das abzuschließen und mich fertig zu machen. Ich dachte, ich habe noch wenige Minuten Zeit, höre mir noch schnell das Interview mit der vorherigen Preisträgerin vom Vortag, Katalin Karikó, mit meiner Landsfrau aus Ungarn an und habe gerade begonnen, das anzuhören, als der Anruf kam.
Und dann wurden Sie aus dem Institut angerufen, Sie wurden direkt von Stockholm angerufen und sind dann ins Institut
Ich wurde
gefahren.
Direkt von der Akademie angerufen aus Stockholm und ich bin dann aufgebrochen ans Institut. Und das war natürlich noch vor der Verkündung, als der Anruf kam, also ziemlich genau um 11 Uhr, und verkündet wurde dann der Preis, glaube ich, 3/4 Stunde später, also 11.45 Uhr. Da war ich gerade unterwegs ans Institut und als ich ankam, da hat sich das scheinbar schon sehr schnell herumgesprochen.
Da war der Teufel los.
Da war einiges los, ja.
Sie haben dann auch, wie man das so macht in diesen Zeiten, gleich eine Pressekonferenz organisiert. Wie war das für Sie, so plötzlich dann im Rampenlicht zu stehen?
Naja, ich habe versucht, eigentlich das, worauf ich mich vorbereitet habe, durchzuführen. Das habe ich tatsächlich dann getan. Also ich habe tatsächlich auch einen Vortrag gehalten über mein Arbeitsgebiet, was ich auch vorhatte, quasi zur Einleitung für die Laborführungen, die ich ja vorgehabt hatte. Die Führungen habe ich dann am Ende nicht mehr selber machen können. Also das war eigentlich die einzige Änderung gegenüber dem ursprünglichen Plan. Aber ansonsten habe ich eigentlich den Tag so begonnen, wie ich ohnehin wollte. Und der einzige, vielleicht kleine, aber nicht unbedeutende Unterschied war, dass im Hintergrund, im Hörsaal dann die Kameras so nach und nach sich aufgestellt haben und also im Laufe des Vortrages dann mehr und mehr da zusammengekommen ist, und anschließend fand dann eine große Pressekonferenz statt.
Ist es so, dass sich das Leben, das Forscherleben an so einem Tag auch tatsächlich fundamental ändert?
Offensichtlich, ja, offensichtlich. Also man muss eigentlich ein komplett neues Gleichgewicht im Leben finden. Es stürzt auf einen von außen so viel ein, was man selber nicht beeinflussen kann und worauf man aber natürlich reagieren muss, in einer vernünftigen Art und Weise, in einer Art und Weise, mit der man eigentlich keine Erfahrung hat. Und man muss eigentlich buchstäblich Learning by Doing machen und versuchen, irgendwie, ja, sich durchzuschlagen.
Weil man plötzlich eine öffentliche Person ist, was man als Forscher gar nicht unbedingt sein möchte. Im Gegenteil, oder?
Genau, genau. Also wir Forscher mögen am liebsten das tun, wofür wir geschaffen sind, nämlich uns mit wissenschaftlichen Fragestellungen zu konfrontieren, die interessantesten Fragen für uns zu suchen, zu finden und dann versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten.
Hm. Wie haben Sie an dem Tag dann trotzdem gefeiert? Gab es Sekt aus Pappbechern im Institut?
Ja, das war sehr nett. Also meine, so an sich an dem Tag, wie Sie schon gesagt haben, war ein Feiertag und insofern, ich habe meine Kolleginnen und Kollegen an dem Tag eigentlich nicht erwartet. Dennoch haben sich einige zusammengefunden, so ganz spontan, und haben natürlich eine Sektflasche mitgenommen. Und das haben wir natürlich gleich dort vor Ort dann kurz gefeiert. Aber die also angemessene größere Feier kam natürlich viel später.
Und Sie haben das dann wahrscheinlich mit Ihrer Familie gefeiert? Wie ist das mit Ihren Eltern?
Ja, also am Abend sind wir natürlich ausgegangen und haben das im familiären Kreis, in kleinem Kreis gefeiert. Meine Eltern, also ich muss mich wirklich glücklich schätzen, dass sie das erleben durften. Das ist mir natürlich auch eine besondere Freude, weil ich ihnen ja sehr viel zu verdanken habe. Und also dank diesem Umstand, dass sie das noch erleben durften, denke ich, konnte ich jetzt wirklich was sehr Schönes zurückgeben dafür.
Sie haben dann in Stockholm, Sie haben gerade schon die Medizin-Nobelpreisträgerin erwähnt, Katalin Koriko, eine Ungarin, die haben Sie auch kennengelernt. Ihr war das ja nicht vergönnt. Ich glaube, die Eltern sind gestorben und haben das nicht mehr miterlebt. Kannten Sie sich vorher oder haben Sie sie quasi entdeckt durch den Nobelpreis?
Wir haben uns entdeckt durch den Nobelpreis, genau. Also die Staatspräsidentin Ungarns hat wenige Wochen nach der Preisverkündung einen Empfang, sehr schönen Empfang, in Budapest veranstaltet, wo wir beide eingeladen waren. Und dort haben wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt. Aber wir haben uns natürlich vorher kurz schon ausgetauscht. Und Katalin hat auch zu mir geschrieben: Was für ein Segen, liebe Ferenc, dass du auch dabei bist, dass ich diese öffentliche Last nicht allein tragen muss. Und genauso habe ich ja selber empfunden natürlich. Also insofern, wir waren beide sehr glücklich.
Sie konnten sich das teilen, weil Sie auch gesagt haben, das erste Mal in Ihrem Leben im Frack. Es gibt sehr unterschiedliche Schilderungen von dieser Veranstaltung, von Leuten, denen es grauste davor und andere, die es sehr genossen haben. Wie war der Tag insgesamt für Sie?
Ja, das ist natürlich ein Tag, der sich ganz tief ins Gedächtnis einprägt und wo man sicherlich auch dann die Erinnerungen bis ins kleinste Detail behalten wird. Natürlich ein ganz besonderer Tag. Ich denke, wahrscheinlich bei jedem Wissenschaftler, dem das zuteil wird, ist das wahrscheinlich der besonderste Tag des Lebens. Auf der einen Seite große Anspannung natürlich, also in der Form im Scheinwerferlicht zu stehen, ist uns ja nicht jeden Tag gegönnt, beziehungsweise zum Glück passiert uns ja nicht so oft. Daher sind wir Wissenschaftler auf so etwas eigentlich nicht wirklich gut vorbereitet. Und ich denke, das ist mit einem Grund, weswegen man auch ganz besonders angespannt ist. Aber natürlich, irgendwo tief drinnen ist es natürlich auch eine Riesenfreude, dass die vielen Jahre Anstrengungen und Ausdauer um gewisse Ziele, die man sich vor langer Zeit, vor Jahrzehnten gesteckt hat, die man dann in einem gewissen Umfang erreicht hat, dass das auf die Art und Weise Anerkennung findet, ist natürlich schon ein sehr schönes Gefühl.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Jan Turczynski im Gespräch mit
Ferenc Kraus. Kennt die Dauer einer Attosekunde?
Ja, jetzt müssen Sie uns das erklären, Herr Kraus. Was ist eine Attosekunde?
Eine Nanosekunde, wenn das weiterhilft. Wahrscheinlich nicht wirklich.
Also eine ganz kleine Sekunde, viel weniger als eine Sekunde.
Ja, also machen wir halt die zwei Schritte. Wir alle kennen uns ein bisschen mit der modernen Elektronik aus. Das nutzen wir in unserem täglichen Leben. Und die Grundlage für das Funktionieren von elektronischen Geräten liegt in den Chips, in denen elektrischer Strom milliardenfach pro Sekunde ein- und ausgeschaltet wird. Dadurch verarbeiten diese Chips Information und letzten Endes in all diesen elektronischen Geräten geht es um Signalverarbeitung, um Informationsbearbeitung in etwa milliardenfach pro Sekunde. Das heißt, andersrum, ein Ein- und Ausschaltvorgang dauert in etwa eine Nanosekunde, beziehungsweise mittlerweile eigentlich nur mehr einen Bruchteil einer Nanosekunde. Also eigentlich auch schon fast unvorstellbar kurze Zeit. Und die Attosekunde ist noch einmal um denselben Faktor kürzer als eine Nanosekunde, als eine Nanosekunde kürzer ist als eine Sekunde. Also Nanosekunde.
Wir sind richtig tief drin in den Sekunden. Sie haben einen entsprechenden Laser entwickelt. Kann man sagen, ganz vereinfacht natürlich, dass Sie die Bewegung von atomaren Elektronen quasi sichtbar gemacht haben, dass Sie da was sichtbar gemacht haben, was man vorher eben nicht sehen konnte?
Richtig. Also eigentlich haben wir die Schnellfotografie ausgeweitet bis in die Welt der schnellsten Teilchen in der Natur, nämlich in die Welt der Elektronen. Außerhalb des Atomkerns, die Bewegung der Elektronen sind die schnellsten Vorgänge, die wir heute in der Natur kennen. Und diese schnellsten Vorgänge waren bis ungefähr zur Jahrtausendwende nicht direkt zugänglich für die menschliche Beobachtung, mangels entsprechender Messtechnik.
Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, warum ist das wichtig, beziehungsweise was können Sie damit heute sehen, was vor einigen Jahren eben noch nicht sichtbar war? Sie können damit ja auch in den Organismus des Menschen reingucken und Dinge entdecken, früher entdecken, als man das bisher konnte.
Ja, also in der Tat so. Wir haben das zwar noch nicht getan, aber in der Tat, die Messtechnik, die Attosekundenmesstechnik eröffnet den Weg dorthin. Warum ist es wichtig, die Bewegung der Elektronen beobachten zu können und besser verstehen zu können? Ganz kurz, weil eigentlich alles, was unser Leben, unser biologisches Leben wie unser modernes Leben bestimmt, ist die Bewegung von Elektronen. Das heißt, alle Prozesse in unserem Körper, ganz allgemein in Lebewesen auf verschiedenen Ebenen, innerhalb der Zellen, innerhalb der Moleküle, alles fängt eigentlich mit Elektronenbewegungen an. Wenn eine chemische Bindung zum Beispiel aufbricht und dadurch ein Eiweißmolekül seine Form, seine Struktur verändert, dadurch kann das Eiweißmolekül seine Fähigkeit, eine bestimmte wichtige, lebenswichtige Funktion auszufüllen, verlieren. All diese Prozesse fangen mit Elektronenbewegungen an. Das heißt, wenn man eines Tages auf fundamentalster Ebene die Entstehung von Krankheiten verstehen will, dann muss man runter auf diese Ebene, auf die Ebene der Elektronenbewegungen. Wir sind davon noch weit entfernt, ich sollte gleich dazu sagen, aber das ist ein erster wichtiger Schritt in die Richtung, dass wir jetzt die technischen Voraussetzungen haben, diese Bewegungen direkt zu beobachten.
Das heißt, mit Ihrer Technik kann man rausfinden, wie bewegen sich die Elektronen, ich sag mal, richtig, um dann sehen zu können, wenn sie sich falsch bewegen, dann kann man damit eben auch was vorhersagen, was eigentlich nicht stimmt. Eben eine Krankheit zum Beispiel vorhersagen oder frühzeitig erkennen.
Genau, beziehungsweise den eigentlichen Grund auch in der mikroskopischen Welt verstehen, wie eine Krankheit etwa ihren Lauf nimmt und was die allerersten mikroskopischen Vorgänge sind, die dann Schritt für Schritt eigentlich diesen Übergang aus dem gesunden in den kranken Zustand einleiten und so weit fortschreiten lassen, dass es irgendwann dann auch Symptome gibt. Und wenn es dann Symptome gibt, ist es oft zu spät, weil dann womöglich die Krankheit nicht mehr heilbar ist.
Wir senden ja dieses Gespräch am ARD-Thementag Medizin von morgen, eben weil Ihre Forschung interessant ist für die Medizin von morgen. Können Sie uns mal ein Beispiel geben, wo Sie sich erhoffen, dass Sie früher dran sein können als ja, die Krankheit selbst?
Naja, bevor ich vielleicht in dem Zusammenhang auf unsere Anstrengungen in diese Richtung komme, vielleicht mal einleitend eine kurze Anmerkung. So wie das Gesundheitswesen heute funktioniert, so ist es halt sehr schwierig, verschiedene schwere chronische Erkrankungen wirkungsvoll zu bekämpfen, schlichtweg, weil der Betriebsmodus ist, dass das Gesundheitswesen wartet ab, bis sich eine Krankheit bei den Menschen so weit voranschreitet bzw. so weit entwickelt, dass Symptome entwickeln, dass diese Symptome uns dazu bewegen, einen Arzt aufzusuchen. Und der Arzt stellt dann nach eingehender Untersuchung fest, beispielsweise ja, Lungenkrebs im fortgeschrittenen vierten Stadium, wo eigentlich es nur mehr um die Verlängerung des Lebens vielleicht noch um einige weitere Monate gehen kann, aber auf keinen Fall mehr um eine Heilung. Und dafür gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von anderen Beispielen. Der einzige Ausweg aus diesem Betriebsmodus ist präventive Medizin. Das heißt, nicht darauf warten, bis die Menschen Symptome entwickeln und mit den Symptomen sich dann an einen Arzt wenden, sondern sie regelmäßig zu einem kurzen Gesundheitscheckup reinzuholen. Das ist natürlich nicht wirklich eine neue Erkenntnis. Das weiß die Medizin und das wissen die Mediziner natürlich seit vielen Jahrzehnten. dass das eigentlich der Idealfall wäre. Warum ist das dann nicht schon längst eingetreten? Schlichtweg, weil es eine Methode fehlt, die einfach genug ist, die kostengünstig genug ist, die in der Lage ist, hinreichend viel Information über den Gesundheitszustand zu sammeln, das für allgemeines Screening gegenüber einer ganzen Reihe von schweren chronischen Erkrankungen geeignet ist oder geeignet macht. Es fehlt einfach eine solche Methode. Man könnte natürlich aus den vorhandenen bestehenden Diagnosemethoden ein Paket zusammenstellen, womit ein solches Screening grundsätzlich denkbar wäre. Allerdings, das würde so viel kosten, dass das kein Gesundheitssystem der Welt ertragen könnte, damit die ganze Population auch nicht vielleicht die Risikopopulation zu screenen. Das heißt, woran es mangelt, ist eine Methode, eine diagnostische Methode, die einfach kostengünstig und auch risikofrei natürlich für die Bevölkerung hinreichend umfangreiche Informationen über den Gesundheitszustand einsammeln kann. Und wir denken, dass die Physik da vielleicht einiges tun kann.
In 1:1 ist mein Gast heute Ferenc Krauss, der Physik-Nobelpreisträger des letzten Jahres 2023. Und Sie kommen gebürtig aus Ungarn. Sie haben schon erwähnt, mit Ihren Eltern konnten Sie im Oktober, als es bekannt wurde, nicht feiern. Die leben in Ungarn. Haben Sie das nachgeholt inzwischen? Haben Sie mit ihnen gefeiert?
Ja, das habe ich nachgeholt in der Zwischenzeit, genau.
In Ungarn oder haben Sie die auch mitgenommen nach Stockholm?
Nein, also da leider nach Stockholm konnten sie nicht mehr, aber wir haben das in Ungarn, genau.
Erzählen Sie ein bisschen aus Ihrer Kindheit. Sie kommen aus einem Ort, jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Mohr.
Genau.
Wo ist das in Ungarn?
Das ist in etwa 80 Kilometer westlich von Budapest. Also mehr oder weniger zwischen Wien und Budapest, also zwischen den beiden Städten, denen ich in verschiedenen Phasen meiner Karriere, meines Werdeganges sehr viel zu verdanken habe.
Sie sind da 1962 geboren und ich sag mal so, die Forscherkarriere war Ihnen jetzt vielleicht nicht in die Wiege gelegt, wenn man das so sagen kann. Ihr Vater ist Maurer.
Ja, also das war sicherlich jetzt nicht wirklich eine angeborene Sache, die dann irgendwann hervorgekommen ist. Vielmehr habe ich, glaube ich, mein Interesse an Physik einem sehr, sehr engagierten, hervorragenden Lehrer in der Grundschule zu verdanken, der in einer ganz besonderen Art und Weise verstanden hat, dieses Fach in einer Art und Weise den Kindern, den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen, das, also mich persönlich, das halt in seinen Bann gezogen hat.
War den Eltern Bildung wichtig? Denn sie haben einen Bruder, der, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, Ingenieur geworden ist. Das heißt, es ist Wert gelegt worden auf Bildung?
Ja, meine Eltern haben großen Wert darauf gelegt, dass wir es leichter haben, als sie es haben. Und es war klar, dass ein Leben in bessere Qualität wohl sehr, sehr eng mit Bildung gekoppelt ist. Und über Bildung kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sich ein lebenswerteres, besseres Leben letzten Endes dann erlangen, als eben mit den beiden Händen, so wie das ihnen zuteil wurde. Und daher tatsächlich haben sie alles, was in ihrer Macht stand, getan, um für uns beide alle Möglichkeiten zu eröffnen.
Es gab mal kurz die Idee mit dem Ingenieur, das haben Sie aber dann relativ schnell zugunsten der Physik wieder verworfen.
Ja, richtig. Also an sich war es mir klar, ich würde sehr gerne etwas tun, was mit Physik zu tun hat. Allerdings meine Lehrer im Gymnasium haben gemeint, ja, also deswegen musst du ja nicht unbedingt Physiker werden, weil Physik ist doch etwas recht Abstraktes ist, also etwas fürs Leben, also zum Beispiel Elektroingenieur, da ist auch sehr viel Physik dabei, aber das ist dann ein gescheiter Beruf. Damit kann man sich auch einen Lebensunterhalt sichern. Und so tatsächlich habe ich dann angefangen, Elektrotechnik zu studieren, beziehungsweise habe ich das letzten Endes auch zu Ende studiert. Aber es stellte sich tatsächlich nach dem ersten Semester heraus, dass es doch zu wenig Physik ist. Und ich habe dann auch an der Edwards-Lorand-Universität begonnen, theoretische Physik parallel zu studieren.
Was hat Sie daran fasziniert?
Also was mich am meisten an Physik fasziniert hat, war und ist die Universalität der physikalischen Gesetze. Ich habe mir eigentlich schon in den früheren Jahren irgendwie ausgemalt, wie kann es eigentlich da draußen in der weiten Welt in unserem Weltall sein. Vielleicht gibt es irgendwo anders auch eine andere Zivilisation. Wenn es eine andere Zivilisation gäbe und wenn wir jetzt irgendwie halt in ein Raumschiff steigen würden und dann einen Ausflug in diese andere Zivilisation machen würden und versuchen würden, mit dieser ganz anderen Zivilisation ins Gespräch zu kommen, wie könnten wir mit denen überhaupt kommunizieren? Die sprechen vermutlich eine ganz andere Sprache. Ihre Gesellschaft hat sicherlich eine ganz andere Struktur, ganz anderes Rechtssystem. Sie haben mit ganz anderen Krankheiten zu kämpfen. Also was man auch immer hier auf der Erde studieren würde, wäre das dort ziemlich nutzlos, bis auf vielleicht eine Sache, Physik.
Das eint alle Lebewesen in diesem Universum. Wir schweifen gerade ab, aber würde mich schon interessieren, glauben Sie, dass es da draußen irgendwo neben uns Menschen noch anderes Leben gibt?
Ich glaube, das ist belanglos, ob ich es glaube oder nicht. Ich würde es gerne glauben, aber ich fürchte, das ist zu wenig. Wäre spannend, finde ich. Wäre spannend, oder?
Ich fände es total aufregend. Ich dachte, wenn man den Nobelpreis gewonnen hat, dann kann man jetzt mal erklären, ja, gibt es oder gibt es nicht. Oder haben wir überhaupt eine Chance, die da draußen zu treffen? Das wäre ja die noch viel entscheidendere Frage.
Also ich fände es toll, wenn wir irgendwie Signale hätten, was darauf hinweist, weil das doch irgendwie eine Riesenmotivation wäre, uns weiterzuentwickeln, um mit denen über kurz oder lang auch kommunizieren zu können. Auch wenn sie vielleicht ein paar Lichtjahre entfernt sind, nicht?
Ich fände das sehr aufregend. Aber zurück zu Ihrem Leben auf der Erde. Sie haben in Ungarn angefangen zu studieren, aber es hat Sie auch weggezogen immer schon. Sie haben schon ziemlich früh dann ein kurzes Intermezzo mit Wien gehabt. Wien ist eine Stadt, die Sie auch immer gereizt hat.
Also das erste Intermezzo war eher Zufall. Ich wollte einfach ein bisschen raus aus dem gewohnten Milieu dort an der Uni in Budapest und damals gab es die Möglichkeit, sich beim Bildungsministerium, um ein Stipendium zu bewerben.
Und das war noch die Zeit des Eisernen Vorhangs.
Genau, das war noch vorher. Und da brauchte man irgendwie einen Gastgeber und ein Physikprofessor am Institut für Physik an der TU Budapest hat jemanden in Wien, an der TU Wien gekannt und gefragt, ob er bereit wäre, mich halt für die 4 Monate aufzunehmen, hat sich bereit erklärt. Das war damals noch Universitätsdozent Arnold Schmidt und ich habe dort dann die 4 Monate verbracht. Das war für mich sehr prägend und sehr interessant und das war natürlich eine andere Welt im Westen, also ganz andere Bedingungen in der experimentellen Forschung. Ich habe zwar in den 4 Monaten nichts Besonderes zustande gebracht, außer einen kaputten Laser quasi zu reparieren, was natürlich in keinster Weise eine wissenschaftliche Leistung war, aber immerhin. Mehr als gar nichts. Und offensichtlich hat das Herrn Schmidt dermaßen beeindruckt, dass er ein Jahr oder anderthalb Jahre später, als er dann zum Professor berufen wurde, mich angerufen hat, ob ich Interesse hätte an einem der Assistentenstellen, den er mit dieser Berufung bekommen hat.
Und, das wäre dann aber auch schon zu einer Zeit gewesen, wo Sie eigentlich Ihr Land, Ungarn, wirklich hätten hinter sich lassen müssen.
Tatsächlich gewissermaßen ja, weil das war auch kurz vor dem Fall des Eisernen Vorhanges. Das heißt, ich habe dann mich dafür entschieden, diesen Schritt zu wagen. Das war noch vor dem Umbruch und damals wäre tatsächlich noch notwendig gewesen, jedes Mal, wenn ich zurückkomme nach Ungarn, um kurz eventuell meine Eltern zu besuchen, zum neuerlichen Ausreisen hätte ich wieder ein Ausreisevisum gebraucht. Also das wäre eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber ich war glücklich genug, also diesen Schritt eigentlich zum richtigen Zeitpunkt gemacht zu haben, weil wenige Monate später tatsächlich fiel der Eiserne Vorhang und all diese Ausreiseregelungen gehörten der Vergangenheit an und von da an konnte man eigentlich mehr oder weniger freireisen. Also das war wahrscheinlich nicht in allen Ostblockländern damals so schlagartig der Fall, aber in Ungarn, also Ungarn hatte in der Hinsicht immer eine gewisse Vorreiterrolle gehabt.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Jan Toczynski trifft
Ferenc Kraus, gründete Science for People.
Über Science for People sprechen wir sofort, Herr Kraus. Aber wir haben Ihr Leben, Ihr Wissenschaftliches ein bisschen gerafft wollen. Die Attosekunden haben Sie ja in Wien tatsächlich das erste Mal erzeugt. Glauben Sie eigentlich, dass die Uni Wien sich immer noch ärgert, dass Sie den Nobelpreis dann bekommen haben in Ihrer Zeit in München?
Nein, ich hoffe, dass die TU Wien genauso stolz ist darauf, wie ich bin. Das war tatsächlich eine wunderbare Zeit in Wien. Wahrscheinlich die gewissermaßen produktivste Zeit meiner gesamten Karriere in der Hinsicht, dass ich dort ja selber auch noch zulangen konnte über weite Strecken, was heute leider Gottes so richtig nicht mehr der Fall ist. Dazu ist die Gruppe zu groß geworden. Also das war eine wirklich einmalige Zeit und ich habe dort fantastische Menschen kennengelernt und durfte mit denen über Jahre hinweg zusammenarbeiten. Einige von denen sind mit mir dann auch mitgekommen nach München. Also ich hoffe sehr, dass eigentlich die TU Wien das so einordnet, wie sie das auch sollte. Und ich nehme das eigentlich aus der Berichterstattung so wahr, dass das tatsächlich so passiert, nämlich dass es eine großartige Sache ist, wenn man der Welt zeigen kann, hier hat es Bedingungen gegeben, die so etwas hervorbringen konnten. Das ist eine wunderbare Werbung für die TU, völlig unabhängig davon, ob ich heute noch dort bin oder nicht. So sehe ich das zumindest und ich möchte sehr hoffen, dass das die TU auch so sieht.
Was hat Sie denn an München gelockt?
Naja, also die Kombination, ein Max-Planck-Institut und dann ein Lehrstuhl an einer der besten Universitäten Europas, ist an sich schon einzigartig. Aber was das natürlich noch einzigartiger macht, ist die Einbettung in die Münchner Forschungslandschaft, die, wie ich meine, weltweit ihresgleichen sucht. Also ich denke, diese Forschungslandschaft, die wir hier in München, Großraum München haben, gehört zu den 5 besten der Welt. Silicon Valley, Stanford, Harvard, Oxford, Cambridge, ETH Zürich, so in etwa. Ich glaube, in der Liga spielt Forschungsstandort mit den beiden Universitäten, mit den unzähligen Max-Planck-Instituten, ich glaube an die 8 an der Zahl, etliche andere große Forschungseinrichtungen direkt neben uns, die Europäische Südsternwarte, die derzeit ja den weltgrößten Teleskop der Welt baut in Chile und so weiter und so fort. Also wir haben hier etwas und ich sage auch stolz, wir hier in Bayern haben etwas, was, glaube ich, absolut einzigartig ist und was sicherlich auch das Resultat von sehr, sehr nachhaltigen, cleveren Wissenschaftspolitik ist. So etwas kann man nicht über Nacht, nicht über wenige Jahre schaffen, so etwas kann man nur über Jahrzehnte schaffen. Als diese Möglichkeit sich bot, wir hatten ja die Experimente schon hinter uns und es war uns klar, wir haben damit eine Tür aufgestoßen. Auf der anderen Seite, eine Tür aufzustoßen, ist noch nicht ausreichend. Da soll man auch rein. Und es war auch klar, diese Tür hat eigentlich den Weg in eine Welt geöffnet, die für eine Forschungsgruppe eigentlich viel zu reichhaltig ist. Wir könnten nur, wenn überhaupt, punktuell da oder dort vielleicht irgendwas machen, aber um das Potenzial, das sich mit diesen neuen Werkzeugen sich eröffnet hat, tatsächlich zu nutzen, war absolut notwendig, eine Community, eine weltweite Community aufzubauen, wo zahlreiche große Forschungslabore der Welt Interesse entwickeln für diese neue Möglichkeit und dann entsprechendes Forschungspotenzial aufbauen. Und es war mir relativ klar, dass so eine Community-Building von hier aus ungleich effizienter stattfinden kann als, ich würde sagen, von irgendeinem anderen Standort in Europa aus.
Sie brauchten ohnehin andere. Jetzt sind Sie hier in der Mitte Europas in einer sehr komfortablen Forschersituation, können hier in Ruhe Ihrer Arbeit nachgehen. Wir haben ein bisschen über Ihre Kindheit gehört, wo nicht alles ganz so komfortabel war. Und jetzt hat uns aber in den letzten Jahren ja in Mitteleuropa hier auch plötzlich sind wir von Krisen umspült. Und Sie haben das teilweise auch zumindest in Ihrer Arbeit mitbekommen, dass die politischen Krisen, Russland, Ukraine, auch Ihre Arbeit in gewisser Hinsicht beeinflussen?
Also das hat unsere Arbeit sicherlich auch beeinflusst, aber ich muss sagen, mich persönlich hat es von der menschlichen Seite emotional viel mehr getroffen als jetzt über irgendwelche Beeinträchtigung unserer Arbeitsmöglichkeiten. Ich habe vor einigen Jahren in Budapest ein Großprojekt gestartet, auch im Bereich Gesundheitswesen mit unserer neuen Attosekundenmesstechnik, eventuell in Richtung Gesundheitsmonitoring, sozusagen eine Art groß angelegten Testversuch durchzuführen mit Einbeziehung von insgesamt 15.000 Menschen, die wir seit mittlerweile 3 Jahren regelmäßig zur Blutabnahme zurückholen. um über die nächsten Jahre dann nachweisen zu können, dass unsere Methode bei der Entstehung von schweren chronischen Erkrankungen frühzeitig anschlägt und frühzeitig ein brauchbares Signal liefert. Und ich war aus diesem Grund sehr oft in Budapest, bin bis heute. Und aus der Distanz hat sich das ganz anders angefühlt, der Ausbruch des Krieges. Und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen Zehntausende über die Grenze. So ein bisschen ähnlich wie 2015 in Deutschland. Nur Ungarn ist zehnmal kleiner als Deutschland. Und in etwa vergleichbar viele Menschen kamen über die Grenze Tag für Tag. Das war eine noch nie dagewesene Situation in der modernen Geschichte Ungarns. Und das hat sich irgendwie ganz anders angefühlt, als auch von Deutschland aus betrachtet. So aus nächster Nähe, 200 Kilometer sozusagen von meinem Aufenthaltsort, wo ich am Abend heimgehe und dann einfach im Frieden mich zur Ruhe setzen kann, ohne mir irgendwelche Sorgen zu machen. Und 200 Kilometer weiter, jede Nacht heulen die Sirenen. Das war irgendwie komplett surreal.
Verdammt nah, ja. Sie haben aber trotzdem, Sie sind nicht sozusagen in die konkrete, sage ich mal, Flüchtlingshilfe gegangen. Sie haben versucht, anders zu helfen, indem Sie eben Science for People gegründet haben. Was ist denn die Idee dahinter?
Ja, also mein erster Gedanke war tatsächlich, also irgendwie ganz spontan dorthin zu gehen zur Grenze und irgendwie auch sich nützlich zu machen. Aber das war sehr schnell klar. Dadurch kann ich, wenn überhaupt, irgendwie einen ganz minimalen, fast unmerkbaren Beitrag leisten. Und ich habe dann nachgedacht, könnte ich vielleicht nicht über mein wissenschaftliches Netzwerk mehr tun? Und so kam dann die Idee mit Science for People. Also die Grundidee war, dass ich versuche, die Community, die ich zum Teil über persönliche Bekanntschaften erreichen kann, zu sensibilisieren. Denn ich hatte das Gefühl, wenn sich das Ganze schon von Deutschland aus so viel anders anfühlt als von Ungarn aus, dann wie anders fühlt sich das an von den USA, von Kanada und aus Australien. Das ist dann eine Nachricht von vielen am Abend im Abendfernsehen und das war es dann. Und ich habe dann tatsächlich also mehrere hundert E-Mails rausgeschickt mit einem emotionalen Appell, dass es hier etwas los ist, was wir uns eigentlich nicht vorstellen konnten, dass das noch möglich ist. Und da leiden eigentlich, natürlich leiden alle, aber am meisten leiden immer Kinder unter einer solchen Situation. Und ich habe versucht, dann diejenigen, die ich kenne, zu sensibilisieren, dass wir eigentlich eine gewisse Verantwortung auch für diese jungen Menschen dort fühlen sollten, die eigentlich auch eine Möglichkeit zu ihrer eigenen Entwicklung und für eine gute Zukunftsperspektive verdienen, genauso wie unsere Kinder hier in der friedlichen Welt. Und dazu müssen wir jetzt aktiv was tun.
Das heißt,
und so hat es angefangen, genau. Und also ich habe dann begonnen, Spenden zu sammeln. Ich habe meine eigenen verschiedenen Preisgelder dort
auch das Nobelpreisgeld?
Ein guter Teil auch wird dort reinfließen, jetzt nach und nach, Schritt für Schritt, genau. Und versuchen damit dann in der Ukraine mit verschiedenen Aktionen zu helfen. Also unser zentrales Projekt derzeit heißt Skola Plus. Das ist im Wesentlichen ein Nachhilfeprojekt, wo wir Lehrerinnen und Lehrer, die in der Ukraine sehr, sehr schlecht bezahlt sind, also man kann sich das gar nicht vorstellen, umgerechnet 200 bis 300 Euro im Monat, obwohl die Preise über weite Strecken nicht viel anders sind als bei uns. Also wir zahlen Lehrerinnen und Lehrer, die bereit sind, also Nachhilfeunterricht zu leisten, ein kleines Honorar. Und sie führen entsprechenden Unterricht aus. Nicht nur für Kinder, die etwas sozusagen nachhinken und die aufschließen möchten und sollten, sondern auch für begabte Kinder. Also es gibt zwei Linien, Begabtenförderung und auch Förderung der Kinder, die tatsächlich aufschließen sollten. Und wir haben es angefangen jetzt hier in der Westukraine, zunächst in 4 Schulen und Schritt für Schritt dehnen wir das Programm jetzt nahe der Frontlinie aus. Also wir haben dort jetzt auch eine erste Schule, die wir jetzt in das Programm eingeschlossen haben. Und so wie halt wir Spenden einsammeln können, so würden wir natürlich gerne dieses Programm nach und nach weiter ausweiten.
Sie haben auch mal in Südkorea gearbeitet.
Ich hatte dort eine Gastprofessur. Und im Rahmen dieser Gastprofessur verbrachte ich tatsächlich jährlich 2 Wochen in Südkorea über einen Zeitraum von insgesamt 6 Jahren. Habe in lebhafter Erinnerung, es ist wirklich eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Welt. Und ich fand es faszinierend, also diese andere Welt auch ein bisschen kennenzulernen.
Auch die Küche, die Sie mögen.
Oh, die Küche auch, absolut, absolut. Und den grünen Tee natürlich sowieso.
Kochen Sie selber auch oder sind Sie?
Nein, leider nicht, leider nicht. Würde sehr gerne, wenn ich das könnte und wenn ich Zeit gehabt hätte, das zu lernen, aber dazu kam es bisher noch nicht.
Sie sind Familienmensch, da sind wir jetzt angekommen. Das heißt, wer kocht bei Ihnen zu Hause?
Ja, also meine Frau kocht immer wieder natürlich, aber auch meine Schwiegermutter, die seit einiger Zeit bei uns wohnt hier in Deutschland, kocht ganz hervorragend und versorgt zum Teil die ganze Familie, also nicht nur uns, sondern auch unsere Kinder, die auch nicht weit weg sind. Also wir sind gut versorgt, ja.
Sie haben 2 Töchter, die aber mit Physik nichts am Hut haben.
Nein, das wussten Sie sehr schnell, dass was Sie auch immer sein wollen, aber sicher nichts mit Physik zu tun, weil wenn Physik so viel abverlangt, also dass man so selten zu Hause ist, dann sollte man sich besser was anderes suchen.
Okay, das heißt, die haben den Vater auch vermisst?
Sie haben den Vater auch vermisst, ja. Also insofern, Stichwort Familienmensch, ich wäre gerne Familienmensch, aber tatsächlich, also die Karriere hat tatsächlich sehr viel abverlangt, nicht nur von mir, vielleicht gar nicht in erster Linie von mir, weil für mich hat sich das wie ein Hobby angefühlt, sondern vielleicht vielmehr der Familie, die mich ja tatsächlich abschnittsweise sehr selten nur erleben durfte und erleben konnte. Und ja, wir hatten viel zu wenig Zeit miteinander verbracht, ja.
Ist das was Sie bedauern?
Ich bedauere das, aber ich kenne jetzt kein Rezept, wie ich das hätte anders machen können, um beruflich letzten Endes dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Kenne ich jetzt auch nicht den Weg, wie das eigentlich vielleicht mit mehr Kompromissen der Familie gegenüber vielleicht auch geklappt hätte oder hätte klappen können. Ja, also das ist sehr schwer eigentlich zu sehen. Ich glaube, da gibt es sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die in einer sehr ähnlichen Situation sind, die ihren Beruf, ihren absoluten Lebensmittelpunkt gestellt haben und versucht haben, halt ihre Ziele zu erreichen. Und ich muss mich sehr glücklich schätzen, dass ich von meiner Familie wirklich alle Unterstützung von meiner Frau wie auch von meinen beiden Töchtern eigentlich alle Unterstützung bekam, um diesen Weg zu gehen. Und meine beiden Töchter haben ihrem Vater eigentlich kein einziges Mal vorgeworfen, auch nicht im Nachhinein, ja, auch nicht im Nachhinein, hey Papa, du hast so wenig Zeit oder zu wenig Zeit für uns verbracht, wieso uns und so weiter. Sie haben das akzeptiert und das ist eigentlich unglaublich.
Es gibt ja so eine junge Generation Forschende, die das ein bisschen anders machen wollen, die das anders fordern. Haben Sie dafür Verständnis?
Ja, also das ist tatsächlich ein großes Thema in der letzten Zeit bei uns in der Forschung. Die Diskussion, also dieses Stichwort Work-Life-Balance ist allgegenwärtig. Und wir führen auch regelmäßig Befragungen, ganz komplexe Befragungen durch, um zu erfahren, wo die Probleme liegen und wo wir also in Führungspositionen irgendwie mehr tun können und sollen, damit unseren jungen Kolleginnen und Kollegen es besser geht und damit sie besser zurechtkommen in diesem extrem kompetitiven Feld. Aber ich muss in dem Zusammenhang eigentlich meinem unmittelbaren Umfeld immer wieder sagen, hey, also das Übel kommt nicht von eurem Chef, ja, sondern das Übel unter Anführungszeichen ist, dass Wissenschaft per se ein außerordentlich kompetitives Gebiet ist. Ja. Und genauso wie im Sport, also an zweiter und dritter Stelle irgendwas zu erreichen, ja, das ist der erste Verlierer, nicht? Also wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir versuchen, gewisse Sachen als Erste zu schaffen, den Weg zu weisen. Und das geht nur mit unheimlich viel Arbeit und schon mit einer guten Portion Verzicht, ja. Und da kommt das Work-Life-Balance. Also das muss jeder mit sich selbst klären, ja. Bin ich dazu bereit? Und nur wenn man meint, ja, also das finde ich so faszinierend, nur dann sollte man es eigentlich machen.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was Sie noch erforschen dürften, wo Sie nochmal der Erste sein wollten, was wäre das? Wären das die Außerirdischen oder gibt es andere Themen, wo Sie sagen, da wissen Sie
ja, ich glaube, wir müssen gar nicht in Konjunktiv reden. Ich glaube, ich habe es gefunden und ich bin überglücklich darüber und ich möchte den Rest meines Lebens diesem einen Thema widmen, eine kostengünstige Methode für die Gesundheitsüberwachung zu entwickeln.
Wenn das nicht ein hehres Ziel ist, dann weiß ich auch nicht. Vielen herzlichen Dank. Das war Professor Ferenc Kraus, Physik-Nobelpreisträger 2023. Das war 1:1 der Talk zur ARD-Themenwoche, die Medizin von morgen. Herzlichen Dank, Herr Professor Kraus, für Ihre Zeit. Schön, dass Sie im Studio waren.
Ich danke für die Möglichkeit.
Dieses Gespräch und andere Gespräche können Sie in unserer ARD-Audiothek hören. Und dort gibt es auch den Wissenschaftspodcast IQ, Wissenschaft und Forschung. Da gibt es weitere spannende Forscherinnen und Forscher und die geben Einblicke in alle Bereiche unserer Lebenswelt. Etwa gibt es Alternativen zu Tierversuchen, wird Krebs in Zukunft seinen Schrecken verlieren, was verrät unsere Stimme über uns? Das alles und noch viel mehr in IQ Wissenschaft und Forschung in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.